Hallo ihr Lieben, das Wetter wird besser, die Sonne scheint und auch hier bei Isso wird es heute frühsommerlich. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich die Köchin Zora Klipp. Mit Zora sprechen wir über alles, was jetzt Ende Mai, Anfang Juni Saison hat, also Rhabarber, Spargel, Kohlrabi, ja und mal gucken, was ihr noch so alles einfällt. Und natürlich hat sie auch ein passendes Highlight der Woche mit dabei, und zwar Hollandaise aus dem Milchschäumer. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
So, Ende Mai bei uns im Hause Rohrmoser heißt es nämlich auch schon mal angrillen. Und mein Vater hat mittlerweile bestimmt auch schon 4 Rhabarbertorten intus. Also bei uns ist es auf jeden Fall saisonal schon richtig losgegangen. Aber in Sachen saisonal geht, glaube ich, noch einiges mehr. Und Achim, für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir da ja auch den perfekten Gast, um sich so ein bisschen inspirieren zu lassen.
Ja, also unseren heutigen Gast kann man eigentlich gar nicht beschreiben, man muss sie einfach erleben. Als ich Zora zum ersten Mal persönlich erlebt habe, ging es um eine Zusammenarbeit für ein neues TV-Format. Wir sollten uns battlen, Köchin gegen Ernährungswissenschaftler, quasi Genuss gegen gesund. Und ich weiß noch genau, dass ich schon nach 3 Minuten gedacht habe, okay, die heizt hier ganz schön ein, Achim, das wird hier keine Schonkost. Ist dann zwar nichts geworden aus der Battle, aber Zora ist schon seit über 10 Jahren Köchin und Feuer und Flamme für den kulinarischen Kosmos. Davor hat sie sich durch die Streetfood Stände dieser Erde gefuttert und gar nicht allzu lange davor kam sie im schönen Schwarzwald zur Welt. Sie ist nämlich gerade erst 34 Jahre jung geworden. Sie ist unter anderem bekannt aus Sendungen wie Koch mal, Zora kocht's einfach, schmeckt immer und der ZDF Küchenschlacht. Sie hat 3 erfolgreiche Kochbücher veröffentlicht und weil eine geborene Schwarzwälderin damit noch lange nicht am Limit und ausgelastet ist, betreibt sie zusammen mit ihrer Schwester Ronja und ihrem Bruder Olli noch ein Café, die Weidenkantine in der Weidenallee in Hamburg. So, reicht eigentlich? Nee, ihr nicht. Seit letzten Dezember hat sie mit ihren beiden Geschwistern auch noch ein vegan-vegetarisches Restaurant mitten in der Hamburger Schanze eröffnet, das Blattgold. Und dabei bedeutet Zora so viel wie Morgendämmerung, Morgenröte. Also wenn es danach geht, dann ist das alles bei ihr erst der Anfang. Apropos Anfang, liebe Zora, schön, dass du heute bei uns bist. Und wie immer gibt's von mir am Anfang unseres Podcasts gleich eine Frage. In welchen Zaubertrank bist du eigentlich gefallen, dass du das alles so hinbekommst?
Hallo erstmal, ihr beiden.
Hallo.
Und vielen Dank für dieses nette Intro. Meine Freunde haben immer gesagt, ich bin früher nicht in so einen Zaubertrank gefallen, der einen besonders stark macht, sondern in einen Zaubertrank gefallen, der dir besonders viel Selbstbewusstsein gibt. Und ich bin einfach, glaube ich, aufgrund meiner Erziehung, wie ich aufgewachsen bin und aufgrund des Charakters, was mir so mitgegeben wurde, ein extrem selbstbewusster Mensch. Und ich glaube, wenn man selbstbewusst ist, dann glaubt man von vornherein sowieso immer, dass man alles schaffen kann. Und deswegen schaffe ich vielleicht auch so viel, würde ich jetzt mal so vermuten.
Und wir haben ja vorab schon so ein bisschen gesprochen, es könnte natürlich auch daran liegen, dass du dir aber auch mal ein paar Pausen gönnst, ne? Weil vielleicht,
richtig,
wenn man so diese Work-Life-Balance im Griff hat, sage ich mal, kann man irgendwie mit noch mehr Power durchstarten.
Richtig. Es hat eine Weile gedauert, klar, man muss auch erstmal durch so richtig harte Zeiten durch und ich habe richtig viel gearbeitet, um da jetzt hinzukommen, aber inzwischen habe ich mich sehr gut organisiert, würde ich behaupten, und habe immer 2 Tage frei, ich arbeite selten sonntags, ich mache ganz normal meine 30 Tage Urlaub im Jahr. Und,
aber da musst du erstmal hinkommen.
Da muss man erstmal hinkommen. Ja. Und wie gesagt, es war auch wirklich, also die letzten Jahre waren auch steinig und ich habe echt viel dafür getan, dass es jetzt so ist. Aber inzwischen habe ich eine tolle Assistentin an meiner Seite. Ich habe ein super Management. Ich habe coole Geschwister, die mir in den Betrieben den Rücken frei halten. Und es war, wie gerade schon gesagt, echt hart und steinig bis hierher. Aber jetzt seit vielleicht einem Jahr wird es einfacher und angenehmer und stressfreier. Und mir geht es einfach sehr gut mit dem, was ich tue, weil es einfach extrem viel Spaß macht. Und ich glaube, deswegen fällt es einem dann auch gar nicht so auf, wenn es besonders viel Arbeit ist.
Also man merkt es dir einfach immer an, dass du brennst für das, was
ja,
du tust,
total,
und machst und da so Vollgas gibst. Und das hast du das immer? Also stehst du morgens auf und
ja,
bist so Chaka?
Ich bin eine absolute Lerche. Also abends um 9:30 gehen bei mir die Augen zu.
Ist bei mir genauso. Ich verstehe das.
Dafür stehe ich morgens um 7 auf. Also ich bin heute um 6:45 aufgestanden. Dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen, war eine Stunde im Gym, bin nach Hause gegangen. Und dann ging es los. So. Und
okay,
viele Tage fangen bei mir so an.
Und Achim und ich keuchen uns hier immer die Treppen hoch.
Na gut, okay. Und ich versuche einfach, also ich denke mal, je besser es mir geht, desto besser ist meine Arbeit und desto einfacher fällt einem alles. Und deswegen achte ich einfach darauf, dass es mir besonders gut geht und dass ich irgendwie gut schlafe, viel Sport mache, mich gesund ernähre, genug Pausen habe und dann diesen Arbeitsmarathon sozusagen bewerkstelligen kann. Und ich stehe jeden Morgen auf und freue mich auf alles, was kommt.
Respekt.
Wow, man muss sagen, du hast das Geheimrezept irgendwie uns eigentlich schon mitgeteilt, und zwar sich auch um sich selbst kümmern, dann kommt der Erfolg auch. Also nicht nur wahrscheinlich den Fokus auf Arbeit legen.
Richtig.
Sondern, ne, genau.
Ich habe immer den Fokus auf mich gesetzt.
Ja.
Wie gesagt, ich bin ein sehr egozentrisch, selbstbewusster Mensch.
Ja, aber so muss es sein.
Also du hast quasi immer Saison.
Ich habe immer Saison.
Du bist immer on.
Schöne Einleitung ins Thema.
Schöner Übergang, ne?
Ja, muss ich auch sagen.
Ja, gut.
Aber in puncto Lebensmittel, da ist ja nicht immer so, dass alles immer gleich Saison hat. Ne?
Das stimmt.
Kannst du uns da so ein bisschen was erzählen, was im Moment so der Brüller ist, was man unbedingt essen muss?
Es wird ja langsam ein bisschen wärmer und auch in Hamburg lässt sich die Sonne ab und zu mal blicken. Und jetzt im Mai haben wir natürlich ganz, ganz viele Salate, die schon aus dem Boden sprießen. Wir haben die ersten Rübchen, die kommen. Wir haben natürlich Spargel, der jetzt irgendwie in der Blüte seiner Saison ist. Und wir wissen ja alle, Spargel ist für uns the queen of veggies. Also das ist ja wirklich so eine fucking Diva. Aber wir lieben es. Und gerade der weiße Spargel ist ja bei uns hier in Norddeutschland sehr weit verbreitet. Der hat natürlich jetzt gerade Hochsaison.
Weil wieso sagst du Diva?
Weil sie unglaublich aufwendig ist im Anbau. Es ist super mühsam, Spargel zu ernten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wie Spargel gestochen wird. Mhm. Jede einzelne Spargelstange wird mit der Hand aus der Erde gestochen. Du kannst sie nur unter der Erde abstechen, und dafür gibt es so Schäler, die vorne so eine Art Kufen haben, und dazwischen ist quasi die Klinge.
Aha.
Und dann musst du siehst oben ja die Spargelspitze nicht, weil sobald sie ja die über die Erde kommt, verfärbt sie sich, und wir wollen ja weißen Spargel haben. Das heißt, er wächst unter der Erde.
Mhm.
Und dann musst du an der Seite was freigraben, dann mit diesen Kufen unter die Erde und dann unterirdisch jede einzelne Spargelstange per Hand mit diesem Kufen abschneiden.
Boah, das wusste ich nicht. Okay, krass. Dann ist von mir aus der Preis auch am Anfang auch gerechtfertigt.
Genau, und das muss halt alles gemacht werden. Ne? Das wird halt händisch gemacht. Der Anbau, bis du erstmal so weit bist, dass du ernten kannst, ist super mühselig. Und die Landwirte und Landwirtinnen, die haben ganz viele Probleme in der Spargelsaison. Der Klimawandel macht sich natürlich auch da bemerkbar. Und ich hab mal eine Episode gedreht mit einem Spargelbauern. Deswegen weiß ich da so gut drüber Bescheid. Und der hat auch grünen Spargel angebaut. Und grüner Spargel wächst über der Erde.
Mhm.
Und die mussten sich so vor Diebstahl schützen, weil die immer den grünen Spargel nachts geklaut haben.
Mhm.
Der wurde beklaut. Die haben den Spargel einfach, also Diebstahl ist in der Landwirtschaft sowieso voll das Thema, weil Leute einfach glauben, da sind freie Acker, da klaue ich mir mal
Also es hat also auch einen Vorteil, dass der weiße Spargel unter der Erde, dann wird er nicht so schnell geklaut.
In dem Fall ja. Aber auch Kartoffeln oder alles Mögliche, was auf den Feldern wächst, Zuckerrüben, weiß was ich, was man da alles sonst so, Erdbeeren und so, das wird richtig viel geklaut.
Und ich habe noch mal eine Frage, und zwar, was mir immer aufgefallen ist, ist, dass der grüne Spargel irgendwie schon früher in den Supermärkten ist als der weiße. Stimmt das eigentlich?
Also, der ist halt ein bisschen einfacher vom Anbau. Der braucht nicht diese Dämme, auf denen der weiße Spargel wächst, sondern der wächst halt auf ebenerdiger Fläche und du kannst den halt von oben abernten. Und deswegen ist er von der Witterungsbedingung und von allem anderen nicht ganz so kompliziert. Und deswegen kannst du den halt auch dann aus europäischen Ausländern zum Beispiel beziehen.
Ah, deswegen, okay. Weil den kaufe ich mir immer als erstes, weil ich liebe Spargel auch über alles. Und ich habe mich immer gewundert, okay, wann kommt denn jetzt der Weiße dazu? Aber der braucht dann einfach ein bisschen länger.
Am 24. April. Vom 24.04. bis zum 24.06. geht die Spargelsaison.
Ach, das ist offiziell so ein Datum?
Genau.
Ach, guck mal.
Ja, danach kann man ihn auch fast nicht mehr sehen. Weil ihn, also ich zumindest... Weil man ihn so wahnsinnig oft isst, und bei mir ist es so, dass ich den immer gleich zubereite. Also es gibt da wenig Variation.
Wie machst du ihn denn?
Ja, ich koche den ganz normal, dann gibt es irgendwie Schinken dazu, roh oder gekocht, oder ein Steak oder ein Schnitzel oder so. Also die Beilage variiert.
aber ansonsten bist du immer beim klassischen gekochten
Spargel. Ich finde es auch ziemlich einfach, den zu kochen. Und so, wenn man guten Spargel hat und ich lasse dann immer vorschälen da, und das ist immer die erste Wahl.
Das stimmt.
Ist der Geldbeutel dann leer nach der Spargelzeit sozusagen.
Man kann mit Spargel noch so viel mehr machen.
Ja, darum geht's ja. Deshalb bist du ja heute da. Also, dass du uns das ein bisschen erzählst, was man denn sonst noch so mit Spargel machen kann, beispielsweise.
Also grünen Spargel zum Beispiel kann man auch toll roh essen. Auch weißen Spargel kann man roh essen.
Roh? Also
einfach so. Es schmeckt so lecker. Der ist so saftig. Der hat einen ganz, ganz hohen Wasseranteil. Und wenn du eine rohe Spargelstange beißt, dann sprießt dir dieser frische, leicht Spargelaroma. Es verteilt sich im Mund, es ist so lecker, wirklich. Und man kann grünen Spargel zum Beispiel oder grünen und weißen Spargel gemischt einfach schälen, aber einfach weiter schälen. Du schälst dir mit dem Sparschäler quasi den Spargel weg, bis du dann diese Streifen dann hast. Und das kannst du dir als Salat anmachen. Dann hast du zum Beispiel einen rohen Spargelsalat. Das ist super lecker.
Oh, lecker, ey. Mhm. Hättest du mal mitbringen sollen. Ja.
Dann finde ich es super, Spargel zu grillen. Also sowohl weißen als auch grünen Spargel. Das kennen viele wahrscheinlich vom grünen Spargel, aber ich mache es total gerne auch mit weißen Spargel, weil weißer Spargel braucht tatsächlich auch nur 8 bis 10 Minuten, bis er gar ist. Das heißt, wenn du den grillst, 4 Minuten von jeder Seite dann mal ein bisschen wenden, hat ein ganz, ganz tolles Aroma. Diese Grillstreifen da drauf, noch einen schönen Biss und dann so eine schöne Kräuterbutter da drüber und ein bisschen Parmesan, grobes Meersalz. Mm, das ist so lecker, Leute.
Das hatte ich gerade.
Ja, hatte ich gerade grün,
ja, ja, grün Spargel und dann haben wir so eine Art Cocktailsoße dazu gemacht und Burger.
Ja,
das
geil.
Schmeckt richtig, richtig gut.
Spargel auf dem Burger ist auch geil.
Marinierst du da noch so ein bisschen oder haust du da irgendwas drauf?
Mach das danach. Mhm. Genau, danach mariniere ich den immer. Einfach mit einer Gremolata oder.
Wow, man merkt, also ich habe ehrlich gesagt Spargel immer nur bei Oma. Aber ich finde es gerade ganz krass, was man mit Spargel alles so machen kann, weil ich kenne wirklich nur den halt im Kochtopf.
Spargel auf Pizza ist auch richtig geil.
Oh. Mhm.
Wenn du dir einen schönen Teig machst, entweder einen Hefeteig oder einen Blitzteig, irgendwie Quarkölteig, Tomatensauce und dann legst du den rohen Spargel da drauf, oben ein bisschen Mozzarella und dann nach dem Backen frischen Schinken auf die Pizza. Das ist auch richtig lecker.
Wir sitzen
lecker
hier vor Wasser.
Ja, ich weiß auch nicht, was sich heute die Regie hier gedacht hat. Nein.
Aber Sub stehst du dann nicht so durch? Also wenn du Spargel hast, hat ja einen hohen Wassergehalt und wenn du dann auf die Pizza legst, oder legst du den danach drauf? Also
nee, vorher, aber richtig schön heiß. Also der Ofen muss wirklich auf dem absoluten Maximum sein. Ich glaube, so ein Haushaltsofen geht so auf 230 Grad und den musst du richtig lange vorheizen und dann wirklich einfach nur die Tür auf Pizza rein, stehst du.
Da habe ich eine Frage. Ja. Da habe ich eine Frage. Also gerade beim Pizzabacken, machst du zwischendrin mal auf, wie bei den Pommes, dass der Wasserdampf dann raus kann? Oder lässt du den rigoros zu?
Ich lasse ihn zu. Okay. Rein und zu. Mhm. Okay. Sobald du ihn aufmachst, geht die Hitze ja wieder verlöten.
Das wollen wir nicht. Das ist ein guter Punkt. Wir haben ja jetzt viel über Spargel gesprochen. Ja. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich die ganze Folge über Spargel sprechen. Ja. Aber du hattest ja ganz am Anfang jetzt auch schon gesagt, es hat natürlich auch noch mehr Saison.
Genau.
Und deswegen, vielleicht könntest du noch ein bisschen was auch zum Beispiel zu Rhabarber erzählen. Weil Rhabarber ist zum Beispiel bei meinem Vater ganz hoch im Kurs.
Rhabarber liebe ich auch. Ja. Oh, Rhabarber ist toll. Mit Rhabarber kann man auch ganz viele Sachen machen. Rhabarber kann man auch herzhaft gut verwenden. Ich habe mal ein Salatdressing mit rohem Rhabarber zum Beispiel gemacht. Weil das einfach so eine mega geile Säure hat. Und wenn du Rhabarber roh zum Beispiel in einen Safter oder einen Mixer machst, dann kannst du das anstelle von Zitronensaft zum Beispiel für ein Salatdressing verwenden. Und das gibt dem Ganzen so eine richtige Frische. Und wenn du das jetzt für deinen Spargelsalat nimmst, ja, dann hast du gewonnen.
Ich mag Rhabarber total gern, aber ich mag nicht dieses pelzige Gefühl auf der Zunge. Gibt es da irgendwie einen Trick, dass man
pelziges
so ein bisschen...
Pelziges Gefühl?
Ja,
meinst,
das hat
so was faserige?
Weil das halt ein hohes Säureoxid und so. Dann hat man immer so ein ja, fast so adstringieren, sagt man, so zusammenziehend im Mund.
Ja, ich mache immer so einen Rhabarberkompott mit Gelierzucker einfach, dass er so ein bisschen gebunden wird. Und dann kannst du natürlich selber entscheiden, wie fein du ihn haben möchtest. Und wenn du ihn passierst zum Beispiel, dann hast du durch diese enorme Süße von dem Gelierzucker und das Passieren eine ganz andere Textur und halt diese Säure ausgeglichen.
Also der Trick ist Zucker.
Und das, ja, klar.
Wie immer.
Und das ist dann, im Prinzip hast du dann eine Marmelade gemacht, aber ich benutze das dann zum Beispiel auch zum Ausgarnieren von einem Käsekuchen. Dann kannst du oben so einen Klecks von dem Kompott dann drauf machen.
So kann man da auch eine gute Limo mitmachen?
Rhabarber? Kannst du auch.
Rhabarberschorle.
Rhabarbersirup, das wollte ich nochmal ausprobieren. Das ist doch eine gute Idee.
Wie machst du den?
Ich hätte jetzt Rhabarber einfach komplett ausgekocht oder sogar entsaftet und den Saft dann mit Zucker so weit reduzieren lassen, dass du quasi... Also ein Sirup ist ja Wasser und Zucker 1:1 und dann hätte ich einfach Zucker und Rhabarbersaft 1:1 eingekocht und das dann mit Sprudelwasser aufgegossen. Dann hast du eine Limo.
Hört sich gut an. Nee, also
oder auch nicht krass, schlecht.
Also jetzt werde ich diese ganzen Lebensmittel auch einfach anders betrachten, weil ich nie wusste, was man damit alles so machen kann. Ne?
Ich bin krass selber jedes Mal, also ich habe ja so eine Kochbubble jetzt zum Beispiel bei Instagram. Ich folge ganz vielen Köchen und Köchinnen und mache mir da auch immer, bin da so am Brainstorm. Und ich bin immer wieder, jeden Tag aufs Neue überrascht und denke mir immer wieder, hä, krass, das hat er damit gemacht, das ist ja mega smart. Also diese Möglichkeiten sind unendlich.
Ich muss noch mal was zum Thema Spargel fragen. Also es gibt ja alles irgendwie so als Wildkräuter, Wildgemüse und so, aber wilder Spargel gibt es eigentlich nicht, oder?
Boah, das weiß ich nicht. Gibt es bestimmt. Nee, aber habe ich noch nicht gehört.
Sieht man ja auch nicht. Da ist ja nee, der deswegen, dann wieder nee, ja grün.
Wilder Brokkoli, wilder Blumenkohl.
Stimmt.
Kenne ich.
Wilder Spargel bei meiner Zubereitung.
Ja, in Griechenland wird ja viel wildes...
Das wahrscheinlich eher.
Also machen wir ja gar nicht. Ne? Weil in Griechenland wird viel wildes Gemüse gesammelt. So, und ja. Das machen wir eigentlich überhaupt nicht.
Würde ich mal recherchieren. Kann ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer für legen, gibt's bestimmt.
Die Lösung gibt's im nächsten Podcast.
Genau.
Sehr gut.
Wie sieht's denn zum Beispiel auch noch aus? Ich glaube, Kohlrabi hat ja auch Saison und ich kenne das eigentlich nur so als Fingerfood, so von damals in der Schulzeit. Meine Mama hat mir immer diese Kohlrabi-Tipps mitgegeben. Ja.
Und du warst dann immer diejenige, die mit der furzigen Brutdose unterwegs war.
Genau.
Ich mag Kohlrabi tatsächlich voll gerne gestuft, also in so einer Bechamel-Soße. Aha. Liebe ich. Der Lieblingsgerichte meines Vaters ist Blumenkohl oder Kohlrabi halt in Bechamelsoße und dazu Frikadellen und Salzkartoffeln. Und ich finde, das ist so ein urdeutscher, traditionelles Hausmannskostgericht, aber es schmeckt so lecker. Kohlrabi blanchieren, also in kochendem Wasser kurz abkochen, dass er gar wird oder bissfest ist und dann aus dem Kochwasser mit einer Mehlschwitze und ein bisschen Milch, Sahne, Muskat, ein bisschen Zitronenabrieb, ein paar frische Kräuter und dann den Kohlrabi da rein. Dann hast du so eine dickliche, weiße Soße. Oh, das ist ja so lecker.
Hat mein Vater neulich, also hat er immer gemacht, sowas von Gemüse und er ist ja auch eifriger Hörer unseres Podcasts und dachte dann, er könne mich überraschen mit einem Kohlrabi-Schnitzel. Also, dass er nicht das Püree gemacht hat oder Stampf, sondern Kohlrabi-Schnitzel. Das war eher nicht so meins.
Nee?
Nee, schneidet man dann, er hat einfach so einen Ranken da abgeschnitten, hat dann paniert und dann schön in Fett rausgebacken und so.
Also man kann das schon machen, wenn du den Kohlrabi zum Beispiel schön in eine Scheibe schneidest, die dann vorher blanchierst, dann muss die ganz, ganz trocken gemacht werden und dann kannst du sie panieren und dann ausbacken. Dann, die muss aber schon vorher gegart werden.
Wie dick würdest du die schneiden?
Also 1 Zentimeter maximal. Maximal, eher so 6 Millimeter.
Da war der Fehler.
Wieso, was hast du denn da für einen Brocken bekommen?
Halt so, wie man halt in Bayern auch Leberkäse isst. Ne? So 2,5 Zentimeter
nee,
dickes
der war
Ding.
Ja innen noch knackig da wahrscheinlich. Das hatte den vorher gekocht?
Das war einfach gar nichts. Das war irgendwie außen weich und innen halt echt noch richtig Rohkost. So. Also, entschuldige Papa, aber der war jetzt nicht so lecker, muss ich sagen.
Ich finde es ja mal ganz spannend, wie würde denn jetzt bei dir zum Beispiel so ein 3-Gänge-Menü mit nur so saisonalem Essen aussehen?
Wir haben gerade bei uns im Restaurant eine neue Karte gemacht und die habe ich mir natürlich überlegt, weil das Gerichte sind, die ich einfach sehr, sehr gerne esse. Und wir haben jetzt gerade vorweg so ein Labneh, also so ein abgehängter Joghurt, das kommt so aus dem israelischen Raum. Das ist Joghurt, der verfeinert wird mit ein bisschen Zitronenabrieb, Salz, Pfeffer. Dann wird das in einem Passiertuch über Nacht aufgehängt und dann hat das am nächsten Tag komplett ausgewässert. Die ganze Molke ist aus dem Joghurt ausgetreten und der Joghurt ist so richtig dickflüssig. Also der ist wie so ein Frischkäse.
Sieht dann aus wie so eine Burrata oder was?
Nee, es sieht aus wie so ein Frischkäse halt. Aber das ist halt dadurch, dass es Joghurt ist, hat er einen ganz anderen Fettgehalt. Also nicht so fettig wie Frischkäse, aber es ist so cremig und lecker. Und dazu machen wir so ein süß-sauer-scharfes Rhabarber-Kompott. Hat natürlich jetzt gerade auch Saison. Und dazu kommt obendrauf so ein bergfrische Minze, Dukka, also so eine Nussmischung, frisches Olivenöl und dann selbstgebackenes Focaccia. Und dann kannst du damit einmal so reingreifen. Hast du dieses cremige, nussige, süß-sauer, scharfe von dem Rhabarber.
Moment, nochmal von Anfang an. Ich glaube, das kriegen wir nämlich nicht in die Shownote. Also, du hast einen Joghurt. Welchen nimmst du da? Also,
3,5 Fett.
Okay, ganz normal.
Ganz normalen Joghurt. Mhm. Den rühre ich ein bisschen glatt mit ein bisschen Zitronenabrieb, Salz und Pfeffer.
Und Zitronenabrieb, stockt der dann? Oder?
Nee, einfach nur der Abrieb. Mhm. Und dann nimmst du dir ein Passiertuch und dann hängst du den einfach in ein Sieb zum Beispiel mit dem Tuch dann da rein, dass der unten drunter ein Gefäß hat, wo er abtropfen kann. Das lässt du über Nacht im Kühlschrank und am nächsten Tag ist das eigentlich schon passiert. Es ist fertig. Unten drunter hast du die ganze Molke aufgefangen und oben drin ist halt diese dicke, cremige Käsemasse. Ja. Und dazu habe ich Rhabarber genommen und den einfach mit ein bisschen Chili, eine Prise Zucker, Prise Salz, ganz kurz in der Pfanne angeschwenkt und das wird dann dazu gereicht und dann machst du oben frische gehackte Minze drauf und ein bisschen eine Nussmischung.
Ich bin gleich wieder da, ich muss auch mal zu Edeka.
Ich bin auch gerade so hungrig geworden, Wahnsinn. Ey. Okay, das könnte man ja so als Starter sozusagen
genau, weil
essen.
Das kann man total gut vorbereiten, das hängt im Kühlschrank, da musst du eigentlich nichts mehr machen, Kompott kannst du kochen, easy peasy. Und dann musst du eigentlich nur, wenn die Gäste da sind, Minze hacken, dann stellst du das Ganze auf den Tisch, gibt ein bisschen Brot dazu und dann kann man da wirklich so reingreifen.
Oh, cool.
Und es ist ein cooles Sharing als Vorspeise.
Ist nett. Und so ein Hauptgericht?
Ist jetzt aber saisonal unabhängig, ne? Kann man eigentlich immer essen.
Eigentlich schon, ja.
Genau, man muss auch kein Rhabarber-Chutney oder sowas dazu machen, sondern kann es auch einfach so genießen. Ein Hauptgericht, ich wäre jetzt aber beim Spargel, Weil ich einfach Spargel liebe. Klaro. Oder vielleicht auch Mangold. Mangold hat jetzt auch gerade Saison. Mangold liebe ich auch, finde ich auch toll. Einfach schön in der Pfanne sortiert mit ein bisschen Butter. Und dann gibt es irgendwie, weiß ich nicht, einen knusprigen Tofu dazu oder ein Rinderfilet, was auch immer man dann präferiert. Mhm. Und ich finde, mehr braucht es auch gar nicht. Ganz einfach ein Spargel, Salzkartoffeln, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Ja. Das ist einfach klassisch, ist einfach gut.
Aber das Zora-Spargel-Normal-Rezept, wie machst du den? Also Wasser, wie groß muss der Topf sein? Das sind ja alle
der
so
Topf
Fragen,
muss natürlich oder? Groß genug sein, ja. Als dass diese langen Stangen da auch reinpassen. Und dabei scheitert es meistens auch schon immer bei vielen in der Küche, weil man gar nicht so große Töpfe hat. Genau, also ausreichend Wasser, Salz, Zucker und eine halbe Zitrone kommen bei mir ins Wasser rein. Das Wasser kocht, den Spargel habe ich unten abgeschnitten, bis zu den Spitzen geschält und dann wandert er in das Kochwasser. Aber nur ungefähr so 6 bis 7 Minuten.
Ich habe eine Wortmeldung.
Ja, ich merke schon.
Also manchmal passiert mir das, dass ich gebe da auch Zitrone mit dazu und dann wird der bitter.
Ja, das kann sein. Du darfst ihn nicht. Also wenn du das Wasser aufsetzt.
Koche ich die zu lange oder so oder was?
Du hast ja dadurch, dass du die ganze Zitrone darin machst, hast du ja diese weiße Haut, die du mit auskochst und da sitzen die ganzen Bitterstoffe drin. Und wenn du das Wasser zum Kochen bringst, Zitrone rein, Zitrone raus, Spargel raus.
Okay.
Und nicht die ganze Zeit kochen lassen und auch nebenbei nochmal die Kartoffeln schälen und dann rühre ich hier noch die Hollandaise und die Zitrone kocht und kocht und kocht, weil dann wird's bitter.
Guck mal, hast du was gelernt. Schön.
Ja, das ist immer so, es schmeckt halt viel besser mit, aber wenn er dann zu drüber ist und er wird bitter, dann ist es furchtbar.
Ja, genau. Und dann koche ich den Spargel tatsächlich auch nur 7 Minuten ungefähr, weil ich das mag, wenn er knackig ist und ich finde das super eklig, wenn er so faserig ist, so wie bei meiner Oma.
Nee,
nimmst die Gabel hoch, der Spargel hängt rechts und links schlapp runter.
Wie diese eingelegte aus dem Glas.
Ja, und dann kannst du den kaum schneiden und immer beim Schlucken hängt dir so eine ganze Spargelfaser im Hals. Kennt ihr das? Und dann wirkt man sich da am Tisch eins rein und zieht dann irgendwann so einen ganzen Spargel aus dem Rachen.
Der muss al dente sein. Auch das ist was ich bei uns zu Hause... Es gibt oft Spargel bei meinen Eltern, wenn ich da bin, aber dann meine Mutter lässt dann oft im Wasser.
Genau. Oh ja, nein, das gab es bei uns früher auch. Das ist ein Tipp vielleicht auch für Leute, die sich noch nicht getraut haben, Spargel zu essen, weil sie irgendwie gedacht haben, es schmeckt denen nicht oder findet sie ein bisschen merkwürdig. Probiert's mal al dente. Wirklich, das ist der ultimative Spargeltipp.
Ja, mega gut. Habe ich auch noch nie probiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Echt nicht?
Nein, ich kenne das nur von meiner Oma, halt auch so lapprig und so esse ich den halt auch.
Julia, du hast bis jetzt so viel falsch gemacht und in deinem Leben verpasst.
Ich kann auch nicht kochen, das sage ich hier immer wieder, weil es ist schön, dass ich mal ein paar Tipps hier vom Profi kriege.
Wenn der al dente ist, dann fällt es auch nicht so auf, wenn er nicht so gut geschält ist.
Ja, genau.
Ah, guck mal.
Neulich habe ich ihn vergessen zu schälen und habe ihn dann frittiert, also in so einen Backteig ausgebacken und ich habe es gar nicht gemerkt.
Ja.
Also ich war richtig auch überrascht.
Das ist krass.
Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es mit dem Backteig so eins geworden.
Lifehack.
Ja.
Und so ein schönes Dessert nochmal, wo wir gerade beim Dreigänger sind.
Ja. Auch da muss ich jetzt wieder auf unsere Speisekarte zurückgreifen. Soll jetzt hier keine Werbung sein, aber ich habe mir halt meine liebsten Sommer-Frühlingsspeisen ausgesucht. Ich habe so ein Rhabarber-Börek gemacht, also ein Filo-Teig. Und dann kommt da auch so ein Rhabarber-Kompott rein, so ein süßlich eingedickter Rhabarber einfach. Der wird eingedreht in diesem knusprigen Teig.
Wenn du schon Werbung machst für dein Restaurant, dann musst du auch sagen, wie machst du den Teig?
Den Filo-Teig?
Ja.
Den machen wir nicht selber.
Mhm. Okay, den kann ich kaufen.
Den kannst du kaufen. Ja, Filo-Teig selber zu machen ist super aufwendig. Ich habe es auch schon mal zu Hause selber gemacht, aber dann ich habe so einen Hefeteig angesetzt, dann habe ich den eingeteilt in ganz viele kleinere Kügelchen, habe die ausgerollt, mit geschmolzener Butter bestrichen, gestapelt, das Ganze wieder ausgerollt und dann hast du so eine Art
Blätterteig.
Alles
gut, ich habe schon gedacht, du verheimlichst es.
Aber ich weiß. Filo-Teig, Blätterteig, es gibt manche Sachen, die muss man einfach nicht selber machen. No hard feelings.
Ja, sehr gut.
Der Rhabarber-Kompott wird in den Filo-Teig eingerollt und dazu gibt es ein Mousse au Chocolat aus weißer Schokolade mit ein bisschen Mohn, eine Erdbeersoße und das war's eigentlich auch schon.
Wie machst du die Mousse au Chocolat?
Eier aufschlagen, ungefähr bei 80 Grad mit Zucker, dass sie so richtig schön schaumig werden. Dann kommt geschmolzene Schokolade dazu und ein bisschen Mascarpone und dann wird das Ganze mit Sahne untergehoben und dann kommt da Mohn rein und dann wird es kaltgestellt. Dann hast du am nächsten Tag ein richtig schönes, cremiges Mousse.
Hört sich sehr lecker an, muss ich sagen. Also würde ich alles so essen, wie du es jetzt gerade gesagt hast.
Sehr gut.
Also schön zu wissen, was man so jetzt momentan in der Saison auch kochen kann. Welches Saisongemüse ist deiner Meinung nach noch viel zu unbekannt? Gibt es da zum Beispiel etwas, was jetzt, alle Leute kaufen ja Spargel, Rhabarber, gut, aber gibt es irgendwas, wo du so sagst, guck mal, das ist auch noch cool?
Ja, die Mairübe.
Oh, das kenne ich nicht.
Champion. Die Mairübe.
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe es lange überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich habe ja eine Zeit lang im Klimansland gearbeitet und da hatten wir so einen Bauerngarten und da haben wir auch Mairüben angepflanzt. Und Mairüben sind komplett unterschätzt. Also es ist so eine, es erinnert so ein bisschen an Rettich, es ist so ein bisschen kohlartig, es ist auch so ein bisschen Kohlrabi mit dabei. Und
gibt's auch in bunt, oder?
Gibt's auch in bunt, ja. Genau. Die haben manchmal oben so eine leicht lilane Färbung. In der Regel ist es aber so eine weiße Knolle, grüner Strunk. Und damit kann man ganz tolle Salate machen. Man kann sie ganz toll in der Pfanne anschwitzen mit ein bisschen Butter, frischem Schnittlauch. Und dann ist das auch eine ganz tolle Beilage.
Und wie schmeckt, wie ist so der Geschmack? Weil ich habe das ja ehrlich gesagt auch noch nicht gegessen.
Ja, es erinnert tatsächlich so ein bisschen an Kohlrabi.
Ach so, okay, gut.
Mhm. So eine Mischung aus Kohlrabi und Rettich. Rettich ist auch so ein langer Knüppel.
Schmeckt aber ein bisschen fruchtiger, ne? So ein bisschen genau. Süßer und hat Biss. Also,
ja, der ist so richtig schön knackig. Und das finde ich halt irgendwie Frühling, knackiges Gemüse, schöne Mairübe.
Ich habe das im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht und habe das aber ganz einfach mit Essig, Öl und wie den Salat anmachst. Ja, und habe die so ganz dünn gehobelt, und bunt. Ey, das war so lecker.
Mega gut.
Voll gut, werde ich mal ausprobieren im Supermarkt dann.
Du hast einiges zu tun jetzt.
Habe ich wirklich, ey, ich merke gerade, wie viel ich falsch gemacht habe in meinem Leben.
Aber das war jetzt nicht dein Highlight, ne? Wir haben nämlich noch ein Highlight der Woche.
Das Highlight der Woche.
Genau, also wir kommen jetzt zu unserem letzten Programmpunkt. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht beim Highlight der Woche?
Ja, wir sind ja mitten in der Spargelsaison und zu Spargel darf natürlich auch eins nicht fehlen und das ist Hollandaise. Und Hollandaise kann man ganz einfach zu Hause in einem elektrischen Milchaufschäumer machen. Es muss aber allerdings so ein Milchaufschäumer sein, der, also nicht so einer zum Pumpen, den man auf die Herdplatte stellt, sondern einer, der sich von alleine aufheizt. Mhm. Und dann ist es im Prinzip wie so ein Mini-Thermomix. Du hast unten was, was rührt, du hast von unten was, was erwärmt und da kannst du dann Eigelb drin aufschlagen mit ein bisschen Essig oder ein bisschen Weißwein, ein bisschen Salz, Pfeffer, einen Löffel Senf und dann gibst du nach und nach deine geschmolzene Butter dazu.
Jetzt musst du mir mal verraten, ich habe es nämlich, um ehrlich zu sein, ich habe es im Vorfeld ausprobiert und so, ob das funktioniert.
Ach, guck mal.
Die Küche sah aus wie Sau. Du
musst, was?
Das Ding ist übergeschäumt. Ich habe wahrscheinlich zu viel rein, deshalb musst du mal sagen, was ungefähr so für so eine Portion. Ich habe diesen kleinen Aufschäumer, wo unten quasi diese Elektrospirale
ja, genau.
Und so, der ja eigentlich ideal ist dafür.
Ja,
so,
auf jeden Fall.
Auch warm, die Hollandaise. Genau. Und so, mit aufgeschlagen. Aber das ist mir übergelaufen. Wie viel darf ich da reintun?
Naja, das ist wie beim Glas. Das machst du ja auch nicht voll, bis es überläuft.
Aber wie voll? Wie voll mache ich das?
Ja, so bis hier.
Also hier heißt es.
Weil das wird ja irgendwann total dickflüssig.
Also sagen wir mal so 70% voll.
Ja. Mhm. Und dann wird es ja mit der Zeit wird's ja ganz dickflüssig. Mhm. Und das heißt, eigentlich kann das dann gar nicht überschwappen.
Und wie machst du die Hollandaise?
Ich habe unten Eigelbe reingegeben. Mhm. Und dann machst du irgendwie ein bisschen Weißwein, Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker, ein ganz bisschen Senf. Und dann lässt du das erstmal aufschlagen. Mhm. Temperieren. Das Eigelb wird warm mit diesem ganzen Weißwein-Gedöns aufgeschlagen. Mhm. Schaumig. Dann hast du deine geklärte Butter, also Butter, geschmolzen, lauwarm. Und die gibst du ganz langsam nach und nach in diesen sich rührenden Milchaufschäumer. Dann verbindet sich die Butter mit dem Eigelb. Es entsteht eine Emulsion.
Die Butter ist noch nicht dabei bei den 70% voll.
Nein.
Das lässt du erst aufschäumen sozusagen.
Das lässt du aufschäumen, genau.
Und dann gibst du die geklärte
Butter. Und dann gibst du nach und nach die Butter dazu. Mhm. Dann wird das langsam immer cremiger. Und dann irgendwann ist die Butter weg. Die Milchaufschäumer ist voll, die Hollandaise fertig.
Das hätte ich letzte Woche
auch gerne gewusst. Na gut, aber kannst du ja jetzt nochmal neu ausprobieren und dann wird das vielleicht was.
Ein sensationeller Trick, finde ich.
Ja, richtig, richtig gut. Vor allem, weil ich kenne niemanden, der keine Soße Hollandaise mag. Ich glaube, das ist wirklich ein Highlight der Woche, was wirklich
Das ist die Gefahr. Wenn es mir dann gelingt, gibt es sie wahrscheinlich jeden Tag.
Dann lass es lieber.
Ja, Zora, Mensch, das war eine richtig, richtig tolle Folge. Also wie du merkst, auch bei mir viele Lichter angegangen. Ich werde jetzt vieles anders machen und wahrscheinlich auch besser dank dir. Also vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Danke euch.
Dankeschön.
Und das war's dann auch schon wieder, ihr Lieben, mit Isso. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso@edeka.de. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Bis nächste Woche, ihr Lieben.
Isso.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lou.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lou eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lou nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!